guten Abend. Wir fangen jetzt an. Ich mache das, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sitzung. Es ist hier fast wenig Publikum da. Das sieht aber nicht an der Autorin, der am Gast, sondern an einer 17 Parallelveranstaltungen, die in Weimar leider kurz mal wieder nicht im Vorfeld miteinander gesprochen worden sind. Das ist wirklich ärgerlich heute, weil sie auch nicht kommen kann. Frau Passe, der Graf, das ist echt schlecht. Aber immerhin, Sie sind da. Deshalb begrüße ich Sie also noch ein bisschen herzlicher. Wir haben heute eine wirklich wunderbare Autorin, auf die Sie sich wirklich freuen können. Das ist eine der hitzigsten Autorinnen, die wir zurzeit so in der Kunsttheorie, in Kunstkritik in Deutschland haben. Also ich kann nur jetzt schon gespannt bitten, Ihre Aufmerksamkeit ganz zu fokussieren und auch in all den Fragen, die Sie zur Kunst haben, auch wenn Sie zum Thema was die Stellen Frau Graf gewendet haben, nur heute hier ist. Frau Graf kennen Sie wahrscheinlich sowieso alle als die eben kultige Herausgeberin des oberkultigen Magazins Texte zur Kunst. Das ist hat sie 1990 in Köln zusammen mit Peter Germer herausgegeben. Eine Zeitschrift, die als Zeitschrift unterbestimmt wäre. Das ist, das kann man sagen, Theorieorgan der aktuellen Kunstdebatten und Kulturdebatten in Deutschland seit 20 Jahren nun mehr. Isabelle Graf ist seitdem eben treue, tapfere, kämpferische, visionäre Herausgeberin und auch Autorin natürlich. Hat entsprechend dieser Funktion als auch Diskurswegbereiterin Theorie und Kultdiskurse so weit nach vorne getrieben, dass sie ihre natürlich auch beliebte Autorin ist für viele Ausstellungskataloge. Sie schreibt das auch in Wolkenkratzer, Art Journals, Flash Art, Art Forum, sich, sagen alles, was über drei und Baum ist und irgendwie relevant ist für Theorie und Kunst, ist Frau Graf mittendrin. Sie ist natürlich auch Professorin und zwar für Kunsttheorie an der wunderbaren Schickschule in Frankfurt. Ich weiß nicht genau, wann. Sie sagt, das ist 99. 99 auch, also auch, genau. Ich werde jetzt auch nur vier einfach Publikationen nennen und dann einfach gerne weitergeben, weil Frau Graf unter Druck steht. Sie muss mit vielen Fragen heute zurück nach Berlin. Deshalb werde ich jetzt hier nicht so meine Zeit verplempern, ihre Zeit verplempern. Aber noch kurz vier Titel einfach nennen wollen. Monographien, die Sie auch schon was ausweisen, 1999 von ihr erschienen. Silberblick, Texte zu Kunst und Politik. Da kann ich vielleicht einfach mal wenigstens, das kann ich dann kurz machen, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es ist vom Programm ja auch das, was immer wieder aufgeführt wird, auch ein Text zur Kunst, woran man eine gewisse Grundprogrammatik bis heute erkennen kann, was aus dem Inhalt zu nennen wäre, zum Beispiel eine Stoffsammlung zu Gerhard Richter, Museum Haus Estes, Interview mit Peter Bürger, dem modernen Theoretiker der Ästhetik, der problematischen, interessanten Seite. Dann geht es um Reden-Antwort-Situationen deutscher Filmkritik, Kunstkritik, Entschuldigung, und Kunstkritik und ihre Reflexion ist eigentlich ein mitlaufendes Dauerthema. Bis hin zum aktuellen Texte zur Kunst Band, das sich der Kunstgeschichte und ihrer Methodik reflexiv nähert und auseinandersetzt damit. Es geht um John Miller, um Kloskowskis Frauenbilder, es geht um Kelly Kruger und Vorgels, um Kippenberger und einiges mehr, also alles als Phänomene und Kunstreferenzen, die zeitlos seit 20 Jahren mindestens mal im Zentrum von Kulturkritik und Debatten stehen. Eine weitere Arbeit von ihr, die auch ziemlich umstritten war, vor allen Dingen, ist die Arbeit Die bessere Hälfte, Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, im Jahre 2003 erschienen bei dem Dumont Verlag. Dort hat sie auf die Strategien, so eine Art von, Strategien von Künstlerinnen scharf gestellt, die Frage aufgeworfen, wie sozusagen, sind Karriereorganisationen von Künstlerinnen in Kunstbetrieb möglich und was dort eine mitlaufende, dauerlaufende Überlegung ist, dass sozusagen Marktgesichtspunkte auch die Inszenierungsstrategie und Ästhetiken der Selbstinszenierung von Künstlerprofilen informieren und jetzt unter feministischen und feminismuskritischen Gesichtspunkten gleichermaßen. In diesem Buch perspektiviert ein absolut origineller und extrem umstrittener Band, der ebenfalls zu empfehlen ist, weil er eine streitlose Debatte aufnimmt. Nämlich die Frage, was gibt wie eine feministisch-spezifische Art des Umgangs mit Marktlogiken, ob sich Marktlogiken überhaupt so segmentieren lassen oder nicht. Gender-Sichtspunkten differenzieren lassen, das ist eine Frage, die nicht komplex beantwortet wird, zu empfehlen. Dann dritter Band, den ich noch nennen möchte, Der große Preis, Kunst zwischen Markt- und Celebrity-Kultur, auch das von 2008 ebenfalls bei Dumont erschienen. Könnt ihr dem Titel ablesen, worum es da geht, das Verhältnis von Celebrity und Markt. Jetzt, was ich auch gerne empfehlen möchte, für diejenigen von Ihnen, die noch nicht Texte zur Kunst schon seit 1000 Jahren abonnieren und ständig lesen, die können einen Einblick gewinnen in die Gesamtlage der Texte zur Kunst, indem sie sich das ein Sammelwerk angucken. Das heißt, Texte zur Kunst, Essays, Rezensionen und Gespräche sind darin versammelt, die repräsentativ sind für die Arbeit der letzten 20 Jahre, 2011 erschienen und ist sozusagen ein Jubelband, Jubiläumsband, weil eben das 20-jährige Staat an sich generiert hat. Isabel, du sprichst heute zum Versprechen der Malerei. Anmerkung zu wenig unspezifisch in der Sexualität und Welt. Und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
Ja, also ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke, Christiane Voss, für die reizende Einführung meiner Person. Und ich bin ganz gerührt. Und auch Christiane Lewe möchte ich danken für die tolle Organisation. Ich habe den Titel des Vortrags geändert und aus der Liebe zur Malerei ein Versprechen gemacht. Das ist so eine alte Taktik von mir, dass ich bestimmte Lockmittel einsetze, um es dann so ein bisschen zu relativieren. Mein Vortrag zielt auf die Entwicklung eines medienunspezifischen Malereibegriffs, der zugleich ihre Spezifik oder besser noch ihre Restspezifik zu fassen versucht. Die Fragestellung, die diesem Vortrag zugrunde liegt, lautet folgendermaßen: Worin könnte die Spezifik der Malerei angesichts von Veränderungen bestehen, die zu ihrer Entspezifizierung geführt haben? Und inwieweit vermag dieses spezifische Vermögen, das ihr noch als entspezifizierte Praxis zukommt, ihre Wertform zu erklären? In der kunstwissenschaftlichen Theoriebildung sind nun eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden, um diese Entspezifizierung der Kunstformen im Allgemeinen mit Begriffen wie Entgrenzung, Intermedialität oder Post-Medium Condition, wie es Rosalind Krauss nennt, zu umschreiben. Während Entgrenzung zumeist die mangelnde Einheit des Kunstwerks sowie seine progressive Öffnung hin zur Nichtkunst meint, verweist der Begriff der Intermedialität auf eine Situation, in der sich die medialen Konventionen des einen Mediums oder mehrerer Medien in einem anderen Medium realisieren. Das von Rosalind Krauss geprägte Schlagwort der Post-Medium Condition spielt hingegen auf einen nachmodernistischen Zustand an, bei dem sich die Kunst nicht allein über ihr Medium definiert. Diese Entwicklungen sind nun natürlich auch an malerischen Praktiken nicht spurlos vorbeigegangen, was sich nicht zuletzt im Prozess ihrer massiven Erweiterung und Hybridisierung niederschlägt. Als Beispiel nenne ich jetzt hier nur Yves Kleins Performance von 1960, wo sich die Malerei auf performative Praktiken hin öffnet, oder anderes Beispiel Joseph Kossuths Painting Art as an Idea, wo Malerei zu einer linguistischen Proposition wird. Auch Künstlerinnen, die malen, stützen sich heute auf andere Kunstformen und Erkenntnismethoden, oft im Rahmen einer installativen Praxis. Hier ein Beispiel: Jutta Köthers Installation Lux Interior, wo das Bild gleichsam auf der Bühne auftritt. Ein anderes Beispiel einer installativen Praxis wäre Michael Krebers Vitrinenausstellung, wo es darum ging, den diskursiven Charakter seiner Malerei hervorzuheben. Offenkundig hat die Malerei ihren angestammten Platz des Leinwandbildes längst verlassen. Dafür greift ihre Rhetorik umso mehr in nichtmalerische Praktiken aus, etwa in die Großfotografie. Hier sehen wir ein Foto von Josephine Pride, das eine malerische Oberfläche aufweist, voller Falten. Die Malerei ist aus dieser Sicht betrachtet überall. Es ist die Rhetorik der Malerei, ihre Verfahren und ihre Strategien, die längst in jene Bereiche vorgedrungen sind, wie zum Beispiel Minimalismus oder Assemblage, die sich einst von der Malerei abgrenzen wollten. Hier als Beispiel zwei Assemblagen von Rachel Harrison, die sozusagen malerische Oberflächen aufweisen. Links eine im Stile des abstrakten Expressionismus bemalte Assemblage, rechts eine im Stile des Impressionismus bemalte Assemblage, wobei man links auch Spuren von Graffiti findet. Auch für den Befund einer Grenzauflösung zwischen Kunst und Nichtkunst lassen sich in der jüngsten Malereigeschichte zahlreiche Indizien finden. Ich möchte an dieser Stelle nur auf jene von der Conceptual Art inspirierten malerischen Praktiken der 60er und 80er Jahre verweisen, die der Malerei ihre Essenz verweigerten, um sie stattdessen für Textbotschaften absichtlich zu instrumentalisieren. So zum Beispiel in Jörg Immendorfs berühmtem Bild »Hört auf zu malen« von 66 oder später in Albert Oehlens Zeichnung »Aufforderung«. Hier tritt uns das Bild als eine Art Sprechakt entgegen. Indem es als Vehikel für eine Textbotschaft fungiert, verstößt es gegen den modernistischen Grundsatz, dass es die Malerei durch das Wesen ihres Mediums bestimmt sei. Das andere der Malerei, die sprachliche Mitteilung, wird zu ihrem eigenen erklärt. Wobei es interessanterweise so ist, dass sich die Malerei diesen Aspekt der Nichtkunst gegenüber nur öffnet, um letztlich über ihn zu triumphieren. Es sind schließlich Malerei oder Zeichnung, die sich bei Immendorf und Oehlen die textuelle Botschaft einverleibt haben. Seit den frühen 90er Jahren wurden aber auch die Lektionen der Institutionskritik von malerischen Praktiken aufgegriffen. So etwa von Martin Kippenberger, der die Abhängigkeit seiner Bildproduktion von einem bestimmten sozialen Universum in dieser Bildproduktion selbst offenlegte. Hier sehen wir die Einladung zu seinem 40. Geburtstag, die zugleich als Einladungskarte für seine Retrospektive in Paris fungierte, Candidature à une Retrospective betitelt, wo er seinen eigenen sozialen Zusammenhang, den man hier leider nur undeutlich erkennt, ich bin nicht dabei, seinen eigenen sozialen Zusammenhang fotografierte, wie um darauf hinzuweisen, dass sozusagen dieses soziale Netzwerk, wie man heute sagen würde, wichtiger ist und letztlich bedeutungsvoller als die Institution, für die er hier kandidiert und eine Retrospektive einfordert. Der Kunsthistoriker David Joselit hat für eine solche Praxis, die ihre Netzwerke visualisiert, die treffende Formel von einer Malerei, die neben sich steht, geprägt. Painting beside itself. Für die Arbeiten von Kippenberger oder auch Jutta Köther konstatierte Joselit entsprechend, dass die Malerei hier transitiv geworden sei, mithin auf soziale Zusammenhänge bezogen. Die Grenzen einer solchermaßen transitiv gewordenen Malerei sind offenkundig instabil. Gleichwohl gehen zahlreiche Malereiausstellungen bis heute davon aus, dass die Malerei eine eindeutig abgrenzbare Entität sei. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf Ausstellungen wie »Der zerbrochene Spiegel« in Wien, Hamburg, das war 93-94, »Painting on the Move« in Basel 2002 oder die Ausstellung »Malerei« in der Kunsthalle Init, ganz zu schweigen von den zahlreichen Malereikatalogen, die im Verlag Feiden Press erschienen sind, hier zum Beispiel »Painting Today«. Vorausgesetzt ist in all diesen Initiativen, dass wir wissen, was wir meinen, wenn wir Malerei sagen. Statt jedoch der Malerei einmal mehr einen substanziellen Sinn zu verleihen und sie etwa als Medium, Technik, Genre, Verfahren oder Institution zu bestimmen, werde ich im Folgenden ein semiotisches Modell entwickeln. Ein semiotisches Modell, von dem ich glaube, dass es dem Prozess ihrer Entspezifizierung, den ich gerade aufgezeigt habe, besser Rechnung trägt. Genauer werde ich vorschlagen, Malerei als eine Form der Zeichenproduktion zu begreifen, die über die besondere Fähigkeit verfügt, die Gegenwart einer abwesenden Person, die ihrer Schöpferin nämlich, zu suggerieren. Dieser Fokus auf Malerei als semiotische Aktivität impliziert zunächst einmal den Bruch mit einem restriktiven Malereiverständnis. Denn die Zeichen der Malerei können nun auch in nichtmalerischen Praktiken jenseits von Leinwänden wirksam sein, also zum Beispiel in der Großfotografie. Indem das Augenmerk jedoch auf den spezifisch indexikalischen Charakter dieser Zeichen gelegt wird, offenbart sich auch ihre besondere Funktionsweise, die besondere Funktionsweise der Malerei und ihr besonderes Vermögen. Auf den indexikalischen Charakter ihrer Zeichen ist nämlich meines Erachtens die Fähigkeit der Malerei zurückzuführen, das in der bildenden Kunst ohnehin recht eng geknüpfte Band zwischen Person und Produkt besonders reißfest zu schnüren. Der Vorschlag lautet, anders formuliert, Malerei als einen Prozess des Zeichenmachens zu verstehen, der ihrem Produkt subjekthafte Züge verleiht, wenn nicht sogar die Züge eines Quasi-Subjekts. Dass sich diese Subjektförmigkeit ihres Produkts positiv auf den Wertbildungsprozess auswirkt, wird das letzte Argument dieses Vortrags sein. Zwar wurde die Malerei historisch bereits mehrfach wahlweise für tot, obsolet oder beendet erklärt, dennoch hat sie ihren Sonderstatus bis heute nicht wirklich eingebüßt, wie an der Tatsache abzulesen, dass es immer noch gemalte Bilder sind, die auf den Auktionsmärkten dieser Welt die höchsten Preise erzielen. Hier die letzte Auktion bei Sotheby's, wo man sehr viel Malerei herumhängen sieht, ganz rechts zum Beispiel ein Bild von Damien Hirst. Man könnte die Malerei also mit Luhmann durchaus als Erfolgsmedium bezeichnen. Zwar wäre es verkürzt, den Grund für diese ungebrochene Attraktivität der Malerei allein in dem indexikalischen Charakter ihrer Zeichen sehen zu wollen. Andere Faktoren sorgen für ihre anhaltende Beliebtheit, angefangen von dem Kommodenformat, wie es Stefan Germer einmal genannt hat, das seit dem 15. Jahrhundert auch deshalb so populär wurde, weil es sich eben in beliebiger Größe transportieren lässt und somit privatisierbar und handelbar war, bis hin zu den vergleichsweise überschaubaren Produktionskosten. Hinzu kommt, dass sich das statische Bild, wie Stefan Germer zu Recht bemerkt hat, traditionell gut zur Aufladung mit Projektionen eignet. Mein Vorschlag, die Malerei als eine semiotische Aktivität aufzufassen, welche Produkt und Person der Künstlerin eng zusammenzieht, zielt jedoch auf ein genaueres Verständnis ihrer Wertform. Die These lautet diesbezüglich, dass die Malerei besonders gut dazu geeignet ist, die mit dem Erwerb eines Kunstwerks grundsätzlich einhergehende Hoffnung zu nähren, dass so etwas wie ein unmittelbarer Zugriff auf die Person und das Leben der Künstlerin möglich sei. Dieses Begehren nach der Person und dem Leben der Künstlerin scheint bereits in der alltäglichen Personalisierung künstlerischer Objekte auf. Man denke zum Beispiel an die Art und Weise, wie oft die Rede ist von einem Koons oder einem Hirst, wodurch Autor und Werk an dieser Stelle zu Synonymen erklärt werden. Ich denke, wer Kunstwerke kauft, kauft, überspitzt formuliert, Leute. Diesem Begehren nach einem Quasi-Subjekt kommt die Malerei meines Erachtens auf besondere Weise entgegen. So, und das führe ich jetzt aus, und zwar schreitet die folgende Untersuchung in 5 Schritten voran. Ich versuche es nicht zu lang zu machen, wo ist meine Uhr? Alles okay. Schritt 1, ich gehe das jetzt sozusagen alles nochmal durch, Sie werden sehen, für einen erweiterten Begriff von Malerei. Ich habe die definitorischen Probleme bereits erwähnt, wenn sich künstlerische Praktiken und nicht nur malerische massiv ausgeweitet und erweitert haben, dann fällt die Bestimmung von Malerei nicht leicht. Deshalb ist zum Beispiel anlässlich einer Malereiausstellung in Bergen, Norwegen, davon die Rede gewesen, dass die Malerei eine unresolved category sei. So als würde die Klärung dieser Kategorie noch ausstehen. In einem ersten Schritt, denke ich, müsste man mit einem erweiterten Begriff von Malerei arbeiten, was den Bruch mit dem modernistischen Malereiverständnis impliziert. Für den Modernismus ist die Malerei eine durch das Wesen ihres Mediums bestimmte, eindeutig abgrenzbare Kunstform gewesen. Der zentrale Verfechter dieser Idee, dass die modernistische Malerei durch die, ich zitiere, essentiellen Normen und Konventionen ihres Mediums gekennzeichnet sei, und dazu gehören die plane Oberfläche oder die Eigenschaften ihrer Pigmente, der zentrale Verfechter dieser Idee, dass also ein Medium wie die Malerei durch essentielle Normen und Konventionen gekennzeichnet sei, war natürlich Clement Greenberg. In Greenbergs Perspektive einer Essentialisierung des Mediums war die Möglichkeit allerdings nicht vorgesehen, dass sich die unterschiedlichen Medien zueinander verhalten, sich dabei neu entwerfen oder gar das andere Medium remodellieren. In der Medientheorie sind solche Prozesse mit dem Begriff der Remediation umschrieben worden. Remediation findet immer dann statt, wenn die mit dem einen Medium assoziierten Bedingungen, sagen wir die Flächigkeit des Bildträgers oder repräsentative Strategien in der Malerei, von einem anderen Medium, sagen wir die Großfotografie, imitiert, wiederholt und wieder aufgeführt werden. Tatsächlich haben Künstler von Jeff Wall zu Wolfgang Tillmans unermüdlich den Beweis dafür angetreten, dass die Fotografie dazu in der Lage ist, die repräsentativen und narrativen Strategien der Malerei zu übernehmen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Foto von Jeff Wall, das sich auf Manets Historienbild Barre Folie Bergère bezieht und sozusagen die repräsentativen und narrativen Strategien der Manetschen Historienmalerei übernimmt und in Fotografie reinszeniert und remediatisiert. Wolfgang Tillmans ist meines Erachtens ein Künstler, der zahlreiche Fotos gerade in der letzten Zeit produziert hat, deren Oberflächen der Materialität eines gemalten Bildes nachempfunden sind und sozusagen die Ästhetik der geometrischen Abstraktion aufgreifen und in der Malerei wieder aufführen, in der Fotografie wieder aufführen. Von dem modernistischen Ideal einer Kunst, die durch die Essenz ihres Mediums definiert ist, haben sich diese Arbeiten weit entfernt. Einem Medium, das andere Medien aufführt, können schließlich keine Eigenschaften mehr inhärent sein. Es konstituiert sich vielmehr durch solche Bezugnahmen ständig neu. Zweiter Punkt, heißt das Abschied von der Medienspezifik? Fragezeichen. Greenbergs Privilegierung des als Essenz gedachten Mediums hat sich aber auch im Zuge des Aufkommens der Conceptual Art seit den 60er Jahren als fragwürdig erwiesen. Es sind schließlich unterschiedliche Technologien, auf die sich diese konzeptuellen Praktiken gestützt haben, wie zum Beispiel Film, hier bei Morgan Fischer, Fotografie, ein Beispiel wären Bernd und Hilla Becher, oder Diagramme, wie hier in einer Arbeit von Michael Escher. Der Vorschlag von André Rottmann, diese Kunst eher als generisch denn als medienspezifisch zu diskutieren, scheint in Anbetracht ihres Rekurses auf die unterschiedlichsten Technologien durchaus sinnvoll zu sein. Ergänzend hinzuzufügen wäre jedoch, dass die Reinheit des Mediums nicht erst seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auf dem Prüfstand steht und dass diese Reinheit des Mediums längst auch von malerischen Praktiken meines Erachtens angefochten worden war. Als Beispiel für eine Malerei, die der Tradition der reinen Malerei auf doppelte Weise eine Absage erteilt, sei auf Picabias Dada-Bild Nature morte von 1920 verwiesen, mein Lieblingsbild of all times, deswegen muss ich es hier zeigen und irgendwie einbringen. Dieses Bild ist in mehrfacher Hinsicht sozusagen interessant und beweist, dass sozusagen in der Malerei selbst die Idee der reinen Malerei schon in den 20er Jahren auf dem Prüfstand stand. Nicht nur unterwirft sich die Malerei hier der Logik des Readymades, und zwar in Form jenes ausgestopften Affens, der auf der Bildoberfläche angebracht wurde, so als würde er sich, wie es George Baker einmal ausgedrückt hat, stur an der Malerei festhalten. Also das ist eine Affenpuppe, ein Readymade, gekauft im Kaufhaus. Mehr noch wird die visuelle Sprache der Malerei hier von Textelementen überformt. Und zwar durch die diesem Bild eingeschriebenen Namen großer Künstler wie Cézanne, Rembrandt und Renoir, als deren Porträt der ausgestopfte Affe figuriert. Speziell die Malerei Cézannes, die ja das Ideal der reinen Malerei in der Kunstgeschichte verkörpert, scheint hier als dumm und tot verlacht zu werden. Tot, Nature morte. Dumm wie ein Affe. Stattdessen tritt die Logik der Ware qua Readymade in diese Arbeit ebenso ein, wie sie durch textuelle Elemente zum Diskurs erklärt wird. Muss jetzt daraus geschlossen werden, dass der Malerei schon zum damaligen Zeitpunkt jede Besonderheit abhanden gekommen war, dass das Konzept der Medienspezifik mithin nicht zu retten ist? Ich würde vorschlagen, an diesem Punkt zu differenzieren, denn es gibt auch heute noch bildende Künstlerinnen und mehr noch Malerinnen, die im Produktionsprozess durchaus auf Probleme stoßen, die sie den Besonderheiten ihres jeweiligen Mediums zuschreiben. Auf dieser Ebene ist das Modell der Medienspezifik durchaus wirksam. Nur würde man eben die Ebenen verwechseln, wenn man aus individuellen Produktionserfahrungen mit einem Medium eine allgemeine Norm der Medienspezifik ableiten würde. Schon im Anbetracht des ersten medientheoretischen Axioms, wie es Dieter Mersch genannt hat, demzufolge keine Medien in einem substanziellen und historisch stabilen, demzufolge es keine Medien in einem substanziellen und historisch stabilen Sinne geben kann, schon angesichts dieses Axioms erscheint Medienspezifik als punktuelles und situatives Phänomen. Punkt 3, Malerei und Indexikalität. Jetzt komme ich zu meiner Definition. Wie lässt sich jedoch eine Malerei bestimmen, die sich mit ursprünglich malereifremden Verfahren, wie zum Beispiel dem Ready-Made, hier auch bei Robert Rauschenberg zum Beispiel, oder der linguistischen Produktion, hier eine tolle Arbeit von Christopher Wool, Sell the House, Sell the Car, Sell the Kids. Wie soll man eine Malerei bestimmen, die sich mit ursprünglich malereifremden Verfahren wie dem Ready-Made oder der linguistischen Proposition längst assoziiert hat? Wie kann man, anders gefragt, eine malerische Praxis abgrenzen, die die strikte Unterscheidung zwischen ihrem intrinsischen und ihrem extrinsischen längst aufgegeben hat und somit verunmöglicht? Ein weiteres Beispiel wäre diese Ausstellung von Merlin Carpenter, Tate Café, das Reenactment des Tate Cafés in der Londoner Tate Gallery in Form von Bildern in einer Galerie. Auch hier ist sozusagen die Unterscheidung zwischen dem intrinsischen und dem extrinsischen der Malerei aufgesprengt worden, weil sozusagen die Institution ihr integraler Bestandteil ist. Mein Vorschlag lautet, dass wir den tendenziell substantialistischen Begriff des Mediums hinter uns lassen und Malerei stattdessen als eine Form der Zeichenproduktion begreifen, die als ausgesprochen personalisiert erlebt wird. Es liegt an der Indexikalität ihrer Zeichen, dass sie das Band zwischen dem Produkt und der abwesenden Person der Künstlerin besonders reißfest zu schnüren vermag. Nach Charles Peirce ist die Besonderheit des Indexes darin zu sehen, dass er eine physische Verbundenheit zu den Dingen, über die er etwas zeigt, aufweist. Ich zitiere Peirce: Der Index ist physisch mit seinem Objekt verbunden. Sie bilden ein organisches Paar. Als Beispiel für diese Zeichenklasse nannte Peirce jedoch unter anderem Fotografien, da diese, wie Peirce es ausdrückt, Punkt für Punkt dem Original entsprechen würden. Einmal abgesehen von der Frage, ob der fotografische Aufzeichnungsmechanismus von Lichtverhältnissen tatsächlich als Spur oder Abdruck zu fassen ist, wie es Peirce möchte, war Peirce-Erwähnung der Fotografie an dieser Stelle ausgesprochen folgenreich. In der Kunstwissenschaft gilt die Fotografie seither als die indexikalische Kunstform par excellence. Nach meinem Dafürhalten ist es jedoch die Malerei, die die von Peirce postulierte physische Verbindung noch in viel stärkerem Maße zu suggerieren vermag. Hier sehen wir Frank Stella in den 50er Jahren. Malerei lebt, anders gesagt, von der Suggestion, dass das abwesende Künstlersubjekt in ihr aufscheint. Der Maler Frank Stella hat sie bezeichnenderweise einmal als eine Handschrift bezeichnet. Und dies, obwohl Frank Stella eigentlich als ein Künstler gilt, der der Malerei die Spuren des Persönlichen austreiben wollte, indem er eine Technik des lapidaren Anstreichens kultivierte. Nun gehört die Handschrift zweifelsohne zu jenen Spuren, die ihren Urheber massiv ins Spiel bringen. Man könnte zwar an diesem Punkt für eine dekonstruktivistische Auffassung der Spur plädieren und mit Derrida darauf hinweisen, dass die Spur doch in erster Linie die Bedingung der Trennung, Aufteilung und Verschiebung adressiert. Doch unabhängig davon, ob man den Akzent bei der Spur auf Ab- oder auf Anwesenheit legt, ist es doch immer eine geisterhafte Präsenz, die sie transportiert. Und je mehr die Künstlerin die eigene Handschrift zu negieren versucht, desto mehr wird diese Negation der Handschrift zu ihrer Handschrift werden. Dies gilt noch für jene antisubjektiven Praktiken, etwa das Malen mit dem Rakel in den abstrakten Bildern von Gerhard Richter, wo die Bedeutung der subjektiven Entscheidung scheinbar zurückgenommen wird. Der Rakel gilt ja jedenfalls in der Kunstgeschichte und nach Benjamin Buchloh, dem sozusagen besten Kritiker von Gerhard Richter, ist der Rakel ein, wie Buchloh es ausdrückt, semi-mechanical device, den Richter benutzt, um sozusagen ein antisubjektives Verfahren zum Einsatz zu bringen, das er nicht unter Kontrolle hat und das sozusagen seine Hand aus dem Produktionsprozess ausschließt. Ich denke jedoch, indem Richter den Rakel über die Leinwand schiebt, hat er zwar die vollständige Kontrolle über das Ergebnis aufgegeben, gleichwohl schreibt sich seine eigene Körperbewegung wie auch der von ihm ausgeübte Körperdruck in das Bild ein, wodurch es doch wieder einem Abdruck gleicht. Anders gesagt, die zahlreichen Versuche der Nachkriegszeit, und Richter ist nur einer der Künstler, wie auch Stella, die sich mit antisubjektiven Verfahren auseinandergesetzt haben, die zahlreichen Versuche der Nachkriegszeit, die Autorität des Künstlersubjekts mithilfe vielfältiger antisubjektiver Verfahren zu unterminieren, lassen das Künstlersubjekt durch die Hintertüre wieder eintreten. Mehr noch, in demselben Maße, wie sich der Künstler selbst auszustreichen sucht, wird seinem Bild Subjektivität zugeschlagen. Es scheint sich wie von selbst gemalt zu haben. Um Missverständnissen vorzubeugen, mit der Engführung von Malerei und Indexikalität soll die Kluft, die zwischen einer künstlerischen Arbeit und dem authentischen Selbst des Künstlers besteht, natürlich nicht geleugnet werden. Im Gegenteil, es ist nicht das authentische Selbst des Künstlers, das sich uns im indexikalischen, malerischen Zeichen etwa enthüllen würde. Als Indexe sind diese Zeichen vielmehr in der Lage dazu, die Suggestion einer Anwesenheit des abwesenden Künstlers zu erzeugen. Die Malerei ist, anders gesagt, eine hoch ausdifferenzierte Sprache, die über eine Reihe von rhetorischen Mitteln oder besser Tricks verfügt, mit denen sich dieser Eindruck einer Quasi-Präsenz als Effekt herstellen lässt. Damit dieser indexikalische Effekt eintritt, muss die Künstlerin nicht unbedingt selbst Hand an ihr Bild angelegt haben. Sie muss auch keinen Pinsel schwingen und auch keine Farbe auf die Leinwand werfen. Mechanisch hergestellte Siebdruckbilder, etwa Andy Warhols Flowers, und Warhol ist ja ein Künstler, der, wie Sie wahrscheinlich wissen, seine Arbeit oft an Assistenten delegiert hat, auch solche mechanischen Siebdruckbilder, die gar nicht selbst ausgeführt wurden, können diesen Effekt ebenso erzeugen wie die schwarzen mit dem Laserdrucker gedruckten Bilder von Wade Guyton. Auch im Rahmen dieser mechanisch-seriellen Produktionsweisen treffen wir auf zahlreiche Methoden, die den Eindruck einer latenten Anwesenheit des Künstlers sicherstellen. So zum Beispiel bei Warhol das absichtliche Stehenlassen von Fehlern im Siebdruckprozess, die Selektion von Farbkombinationen oder nachträglich vorgenommene Verbesserungen. Also auch im Rahmen dieser mechanisch-seriellen Produktionsweisen kommt es zu dem Eindruck einer latenten Präsenz des abwesenden Künstlers. Schritt 4, Malerei als denkendes Subjekt. Es gibt nun eine Eigenschaft des indexikalischen Zeichens, auf die ich bislang noch nicht hingewiesen habe. Nach Peirce verfügt das indexikalische Zeichen auch deshalb über Faszinationspotenzial, weil es von der Kraft seines Objekts affiziert ist. Nun ist an die Stelle dieses Objekts beim malerischen Index ein Subjekt gerückt, das Künstlersubjekt. Die indexikalischen Zeichen der Malerei wären somit von der Kraft des Künstlersubjekts affiziert. Aber, könnte man nun sagen, gilt dies nicht auch für die Skulptur? Könnte man das nicht genauso für die Skulptur sagen? Ich würde sagen, durchaus, nur, es ist allein die Malerei, die auf eine Fülle von historischen Argumenten zurückblicken kann, die ihr auf vielfältige Weise eine subjektgleiche Kraft bescheinigt haben. Argumente, die trotz des großen zeitlichen Abstands in die Gegenwart hineinreichen. Nehmen wir die erste systematische Abhandlung der Neuzeit über Malerei, Leon Battista Albertis De la Pittura von 1453. Diese Schrift zielte darauf, den Malern ein höheres Ansehen zu verschaffen und ihre handwerkliche Tätigkeit zu nobilitieren. Alberti begründete seine Bevorzugung des Malers vor dem Bildhauer interessanterweise damit, dass sich Ersterer, der Maler nämlich, um schwierigere Dinge, ich zitiere, bemüht. Die Malerei wird von Alberti aufgrund ihrer Flächigkeit zu einer intellektuell anspruchsvollen Tätigkeit erklärt. Damit ist der Grundstein für das Bemühen um ihre Intellektualisierung gelegt, ein Bemühen, das bis heute andauert. Auch Hegel schrieb der Malerei ein besonderes Vermögen zu. In seinen Vorlesungen über die Ästhetik hat er sie als eine Form der künstlerischen Darstellungsweise definiert, in die das Prinzip der, ich zitiere, endlichen und in sich unendlichen Subjektivität eingebrochen sei. All das, was prinzipiell zu einem Subjekt gehört, würde sich demzufolge in der Malerei bahnbrechen. Mit Subjektivität ist allerdings bei Hegel nicht die Subjektivität des Künstlers gemeint, sondern ein allgemeines Vermögen, ich zitiere, das Prinzip unseres eigenen Daseins und Lebens. Nach Hegel sehen wir in den Gebilden der Malerei das, was in uns selbst wirkt und tätig ist. Und eben weil wir ein vertrautes Prinzip in ihr wiederzuerkennen glauben, fühlen wir uns sogleich, mit Hegel gesprochen, einheimischer in ihr. Malerei berührt uns nach Hegel also auch deshalb, weil sie Prinzipien aufruft, die uns bekannt vorkommen und uns ausmachen, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur Ausbildung einer persönlichen Eigenart oder Auffassung, Subjektivität. Entscheidend ist, dass Hegel die Malerei am Subjekt ausrichtet, indem er ihr eine ausschließlich Subjekten vorbehaltene Fähigkeit, die Fähigkeit zur Herausbildung eines eigenständigen geistigen Lebens, zuschreibt. Indem Hegel der Malerei ein subjektgleiches Vermögen zugesteht, wird der Boden für das bereitet, was ich als den zentralen Topos der Malereitheorie im 20. Jahrhundert bezeichnen würde. Vor allem in der französischen Malereitheorie ist der Gedanke verbreitet, dass die Malerei selbst zum Denken in der Lage sei. Kunsthistoriker wie Louis Marin oder Hubert d'Amiche haben gemalten Bildern regelmäßig ein Denken unterstellt, das es ihrer Meinung nach zutage zu fördern gilt. Statt Bilder mit Bedeutung zu befrachten oder zu interpretieren, muss es Marin zufolge darum gehen, zum Diskurs der Malerei selbst vorzudringen. Wird der Malerei ein eigener Diskurs, ein eigenes Denken attestiert, dann ist der Weg zur Malerei als Quasi-Subjekt nicht mehr weit. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Malerei als wertvolles Quasi-Subjekt, wo ich die Verbindung zur Wertfrage ziehen werde. Also inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der durch die Indexikalität ihrer Zeichen bedingten Subjektförmigkeit der Malerei und ihrer spezifischen Wertform. Also das ist die Frage, auf die eigentlich dieser Vortrag hinausläuft. Wenn die Malerei über eine subjektgleiche Kraft verfügt, wenn sie sich mehr noch wie ein Quasi-Subjekt geriert, dann stellt sich die Frage, ob dies in einem Zusammenhang mit ihrer Wertform steht. Wobei mit Wert im Folgenden nicht nur der ökonomische Wert, sondern auch die Zuschreibung von künstlerischer Bedeutung oder Relevanz gemeint ist. Ohne Letzteres kein Wert. Nun ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kunstwerk in diesem Sinne als wertvoll erachtet wird, zunächst einmal, dass dieses Kunstwerk einem Autor zugeschrieben werden kann. Das ist, glaube ich, die absolute Prämisse für Wertbildung. Im Zuge dieser Attribuierung auf einen Autor wird das Kunstwerk aber auch auf eine Intention zurückgeführt und folglich selbst mit Intentionalität aufgeladen. In der Malerei intensiviert sich dieser Vorgang, und zwar aufgrund der Indexikalität ihrer Zeichen. Die von ihr suggerierte physische Verbindung zum Künstlersubjekt lässt den Eindruck einer latenten Anwesenheit entstehen, was dem Umkehrschluss Vorschub leistet, dass sie selbst eine Art Quasi-Subjekt ist, das über die vielbeschworene Agency, Handlungsfähigkeit, verfügt. Nun ist der Topos der Malerei als einem Quasi-Subjekt historisch in vielfältigen Gewändern aufgetreten. Da wären zunächst einmal die Malerinnen selbst zu nennen, die mal ernsthaft, mal ironisch, ernsthaft Francis Bacon und Charlene von Heil, ironisch Albert Oehlen oder Gerhard Richter, in Interviews und diversen Verlautbarungen die Figur einer Malerei beschworen haben, die ihnen die Hand führt, sie zur Rechenschaft zieht oder eine ganz eigene Form des Daseins anstrebt. Ein Beispiel: Francis Bacon im Interview mit David Sylvester sagt, es hat sich herausgestellt, dass ich, wenn ich allein bin, der Farbe erlauben kann, mir zu diktieren. Hier ist es die Farbe, die ihm diktiert, was zu tun ist. Anderes sehr lustiges Beispiel, Albert Oehlen hat kürzlich in einem Interview gesagt, wenn ich zur Tür hereinkomme, stehe ich vor Ihnen, was extrem unangenehm ist. Denn jedes Einzelne sieht mich äußerst böse an, so als ob es mir sagen will, du Flasche, du Versager, du wirst es niemals schaffen. Es ist der Glaube an die Selbsttätigkeit der Malerei, der zumal von Produzentenseite auf unterschiedlichste Weise immer wieder befeuert wurde und wird. Von Bacon zu Oehlen, die Beispiele Charlene von Heil und Richter hätte ich jetzt auch noch nennen können, aber kann ich vielleicht später noch. Dieser Topos der Selbsttätigkeit ist meines Erachtens ein für die Malerei zentraler Mythos, der, wie jeder Mythos, auch auf konkreten Produktionserfahrungen basiert. Denn es kann einem als Künstler tatsächlich so vorkommen, als machten die Bilder, was sie wollen, wie es Gerhard Richter kürzlich in dem sehr unterhaltsamen Dokumentarfilm Gerhard Richter Painting formuliert hat. Dass zahlreiche französische Kunsthistoriker wie Louis Marin oder Hubert Damisch einen etwas anders gelagerten Topos des Denkens der Malerei stark gemacht haben, habe ich bereits erwähnt. Mal wird hier für ein metapiktoriales Denken der Malerei plädiert, dann wieder der Beweis dafür angetreten, dass sie ihren eigenen Diskurs produziert. Marin hat das zum Beispiel für dieses Bild von Poussin nachgewiesen, es sei dann sehr schlechte Qualität, auf jeden Fall steht auf dieser Mauer et in Arcadia ego, was dann Marin dazu veranlasst zu sagen, dass dieses Bild seine eigene Interpretation bekannt gibt und leistet. Sehr einleuchtend übrigens, und ich denke, dass dieser Gedanke, dass ein Bild seine eigene Interpretation liefern kann, den würde ich gar nicht bezweifeln wollen. Ich halte es trotzdem für wichtig, dass wir uns mit der Stilisierung von Malerei oder Kunstwerken im Allgemeinen zu einem Quasi-Subjekt ein wenig zurückhalten. Denn auf diese Weise feuern wir jenen Wertbildungsprozess an, in den wir als Kunstwissenschaftlerinnen ohnehin eingebunden sind. Und das führe ich jetzt zuletzt noch aus, diesen Zusammenhang zum Wert. Ich muss an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen, wie Karl Marx den Wert konzeptualisiert hat. Also ich finde, zum Thema Wert kommt man an Marx nicht vorbei. Ist einfach ist der Einzige, der da wirklich sehr hilfreiche Überlegungen angestellt hat zum Thema Wert. Zwar galten die Reflexionen von Marx über den Wert allein der wahren Form, und es trifft auch zu, dass er Kunstwerke nicht eigens als Sonderfall der Ware beachtet hat oder berücksichtigt hat. Dennoch ist sein Wertbegriff auch für unseren Zusammenhang von großem Nutzen und ausgesprochen hilfreich. Denn der Wert einer Sache wird bei Marx nicht wie so oft mit ihrem Preis gleichgesetzt, was uns davor schützt, den Wert eines Kunstwerks mit seinem Marktwert zu verwechseln. Zudem insistierte Marx auf dem relationalen, metonymischen Charakter des Wertes, um wiederholt daran zu erinnern, dass der Wert keine Substanz hat und stets woanders ist. Nach Marx ist keine Ware an sich wertvoll, weil der Wert, ich zitiere, ein rein gesellschaftliches Phänomen ist. Wertgegenständlichkeit erscheint nach Marx nur im Verhältnis von Ware zu Ware. Dies trifft, denke ich, auch auf Kunstwerke zu. Kein Kunstwerk ist an sich wertvoll. Vielmehr wird der Wert innerhalb eines kontinuierlichen und nie zum Abschluss kommenden institutionellen und kommunikativen und sozialen Aushandlungsprozesses ausgehandelt. Marx hat aber auch unausgesetzt darauf verwiesen, dass der Wert menschliche Arbeit schlechthin, Verausgabung menschlicher Arbeit überhaupt ist und darstellt. Dies bedeutet, dass der Wert die konkrete menschliche Arbeit grundsätzlich verdeckt und sie mehr noch in ihr Gegenteil verkehrt, in abstrakte menschliche Arbeit. Nun bin ich allerdings der Meinung, dass die Malerei einer der letzten Orte ist, jedenfalls, ja, dass die Malerei einer der letzten Orte ist, wo der Wert jedenfalls scheinbar auf konkreter menschlicher Arbeit zu basieren scheint. Nicht nur nährt die Malerei die unter Kunstsammlern recht verbreitete Sehnsucht danach, einen Zipfel der lebendigen Arbeit ihres Schöpfers zu fassen zu bekommen, mehr noch verheißt sie die Existenz eines imaginären Ortes, wo die Arbeit noch weitgehend unentfremdet, privat und konkret bleibt, wobei sich die Spuren dieser Arbeit in der Materialität ihrer Oberflächen niederschlagen und abzulagern scheinen. Der Arbeitsprozess wird folglich nicht verdeckt, wie bei der allgemeinen Ware nach Marx, sondern scheinbar exponiert, so als ob die lebendige Arbeit der Künstlerin etwas wäre, dem wir tatsächlich habhaft werden können. So als wäre diese lebendige Arbeit nicht längst schon im Zuge des Tauschprozesses in vergegenständlichte Arbeit verwandelt worden. Es ist die Fähigkeit der Malerei, den Eindruck zu erwecken, dass sie mit der Lebenszeit ihrer Produzentin unmittelbar angereichert sei, die sie meines Erachtens zur idealen Kandidatin für die Wertzuschreibung macht. Sie scheint mit Leben vollgesogen zu sein. Und eben dadurch ist sie bis heute so unwiderstehlich. Vielen Dank.